HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Ah, schon wieder ein 38er.
Schon wieder ein 38er.
Jetzt stehe ich schon seit drei Viertel neun da.
Jetzt stehe ich schon seit Viertel vor neun hier.
Wo wollen Sie denn leicht hinterher auf Grinzing aus jetzt an Heurigen?
Wohin wollen Sie denn? Nach Grinzing zum Heurigen?
Wo wollen Sie denn leicht hinterher auf Grinzing aus jetzt an Heurigen?
Wohin wollen Sie denn? Nach Grinzing zum Heurigen?
Wo wollen Sie denn leicht hinterher auf Grinzing aus jetzt an Heurigen?
Der Kabarettist, Schauspieler und Drehbuchautor Josef Hader, ganz ursprünglich wienerisch mit The Grooves. Das ist so eine Art musikalischer Sprachkurs.
Ich muss dazu sagen, das ist ein völlig unbrauchbarer Sprachkurs. Also das war gemeinsam mit der Schweiz. Damals war ja die Europameisterschaft und der Emil hat das für die Schweiz gemacht und die haben einen richtig praktischen Reiseführer gemacht. Mit Vokabeln, die man auch brauchen kann als Tourist in der Schweiz. Und bei uns hat die Texte geschrieben der Osman Kurti, also der Willi Resitaritz. Und der hat überhaupt nichts Brauchbares gemacht. Der hat einfach alle fast schon aussterbenden Wiener Vokabeln genommen, die ihm besonders gut gefallen haben und hat die in Sätze gepackt.
Willi Resitaritz, der Sohn von Lukas Resitaritz?
Der Bruder.
Der Bruder,
ja.
Also auch ein bekannter Kabarettist, Lukas
genau, ein
Resitaritz
Kollege.
Aus Wien. Das Dialekt, das Sie da sprechen, ist das wienerisch?
Ja, in dem Fall ist es sehr wienerisch. Wienerischer, als ich normal spreche. Ich bin ja kein Wiener, ich komme ja vom Land. Mhm. Aber für diesen Wiener Sprachführer habe ich das ausgepackt. Hier spreche ich ganz anders, muss ich gleich mal sagen. Wenn Sie ins Kabarett kommen, dann ist das mehr so ein aufgeweichtes Wienerisch. Das Wichtige, sagt der Gerhard Bolti immer, ist, dass wir die weiche Sprache behalten, weil wegen der weichen Sprache können die Bayern und die Österreicher viel furchtbarere Sachen dem Publikum sagen und sie hören sich's trotzdem gern an. Aber ich versuche dann hier diese Ei, Ihr, Ur, diese Diphthonge ein bisschen so hinzuschleifen, dass es jeder versteht.
Also Hochdeutsch, wie der Kollege da auch in der Aufnahme gesprochen hat, das ginge in dem Fall gar nicht.
Das kann ich nicht, weil ich kein ausgebildeter Schauspieler bin. Sonst hätte ich viel mehr Angebote für ZDF-Produktionen und RTL und könnte irgendwie in diesen vielen Serien mitspielen, aber das geht nicht.
Ich Wollten diese Sie Ausbildung. Das denn Nein. in solchen Serien spielen?
sonst würde ich es lernen. Aber ich kann sozusagen nur Rollen spielen, jetzt in Filmen, wo man weiß, dass das ein Österreicher ist, dann geht's.
Josef Hader, vielfach ausgezeichnet mit Kabarett- und Fernsehpreisen, unter anderem den Deutschen Kleinkunstpreis und dem Krimme-Preis. Nur das, was Sie machen auf der Bühne, das ist ja nicht mehr Kleinkunst. Sie spielen ja zum Teil vor 500 bis 1000 Leuten und Ihre Programme haben Hunderttausende gesehen. Nur in Halle an der Saale, da haben Sie vor 43 Menschen gespielt. Wie war das für Sie?
Das war nicht so ungewohnt. Ich bin ja damals viel herumgetingelt in Österreich und in Deutschland. Also ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal in Wien 13 Zuschauer hatte. War der Veranstalter irgendwie ganz bekümmert und hat gesagt, es sind leider nur 13. Und ich habe durch den Vorhang geschaut und ich war völlig fasziniert. Da waren von diesen 13 wirklich 9, die kannte ich nicht. Und ich habe mir gedacht, wieso sind die da? Zum Beispiel in Rüsselsheim war das Theater halb voll, weil ich jetzt, sage ich mal, hier in der Gegend ja nicht der allergrößte Hit bin.
Sagen Sie das nicht.
Und es war aber so ein tolles Publikum. Also es, wie gesagt, es kommt nicht darauf an, wie viele da sind. Und die Leute, die damals in Halle gesessen sind, das waren halt wirklich besonders Interessierte. Und ich habe sie 3 bis 4 Mal so geliebt, weil ich ja die vielen deren Plätze quasi, da war ja Liebe übrig.
Haben nicht alle großen Kleinkünstler mal wirklich so klein angefangen, vor 10 bis 20 Leuten gespielt?
Ja, ich spiele auch nach wie vor in den Bühnen, wo ich von Anfang an immer war, spiele ich auch immer in München in der Lach und Schieß oder in Wien im Kabarett Niedermeyer spiele ich jetzt wieder. Also die Brettl-Sache ist schon gut, nur was ich auch sagen muss, ist, dass ich mich immer am wohlsten gefühlt habe in Theaterräumen. Weil das, was ich mache, ist jetzt nicht so stark eine ganz literarische Form, die so von der Sprache herkommt, sondern eher eine theatralische Form mit dem ganzen Körper. Und da habe ich immer bei den Brettlbühnen das Gefühl, wenn ich mich jetzt auf den Boden schmeiße, was ja auch vorkommen kann bei meinen Vorstellungen, dann sehen mich die Leute gar nicht mehr. Die sehen mich hinten ja bestenfalls nur bis zu den Schultern. Und da sind Theaterräume für meine Form fast das Optimale. Diese schönen alten Theater, aber auch kleine Kellertheater, Tribünentheater, immer wo es bergauf geht, wo das Publikum so wie eine Suppenschüssel rund um mich versammelt ist, da fühle ich mich am wohlsten.
Und wie gesagt, viele Preise haben Sie bekommen für Ihre Kunst, für die Filme, für das Kabarett. Ja, Theaterkabarett könnte man das nennen, was Sie machen. Nur einen Preis, den haben Sie in Frage gestellt bzw. abgelehnt. In Österreich sollten Sie mal einen Preis bekommen für Ihre Beliebtheit beim Publikum. Dann haben Sie gesagt, nee, will ich nicht. Ich dachte immer, geliebt zu werden sei der Hauptantrieb bei Bühnenkünstlern. Ist das bei Ihnen anders?
Nee, das stimmt schon. Also ich möchte immer geliebt werden am Schluss. Also als Autor bin ich schon gerne ein wilder Hund und schreibe möglichst Texte, die jetzt nicht so leicht reingehen. Und als Schauspieler versuche ich dann, die schon so zu spielen, dass mich am Schluss alle gern haben. Und eine Zeit lang habe ich mich geärgert, habe mir gedacht, was bist du für Künstler? Ja, mir ist das so vorgekommen, als würde man als Autor versuchen, eine möglichst gebirgige, wilde Rallye-Strecke zu bauen und dann als Schauspieler mit einem super gefederten Geländewagen drüber fahren. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, es ist Teil meiner Schizophrenie, das gehört so. Und dieser Preis, das ist halt so ein reiner Beliebtheitspreis bei einer angeblichen Publikumswahl. Und da habe ich dann gar nichts gesagt, ich habe ihn einfach nicht abgeholt. Ja? Mhm. Und man will ja aus allen eine Geschichte machen heutzutage. Dann ist rausgekommen, ich hätte ihn abgelehnt, worauf ich gesagt habe, ja, ich lehne ihn auch gerne ab, wenn Ihnen das lieber ist. Ja.
Naja, so wird einem dann was angedichtet, ne? Und weil Sie gerade sagen, Sie schreiben wie ein wilder Hund.
Ja. Nein, ich würde gerne ein wilder Hund sein beim Schreiben. Also ich wäre gerne ein sehr, sehr sperriger Künstler eigentlich. Und gleichzeitig möchte ich aber, dass mich alle lieb haben. Das ist so dieser Zwiespalt bei mir immer.
Ja, und so ein wilder Hund sind Sie schon, nämlich auf der Bühne.
Naja, im Kabarett ist man schneller ein wilder Hund als in anderen Kunstformen. Ja. Weil es im Kabarett, sage ich manchmal, doch sehr beschaulich zugeht. Und ich würde fast sagen, es gibt keine Kunstform, wo die Übereinstimmung zwischen Publikum und Künstler so oft unhinterfragt einheitlich ist wie im Kabarett. Das kommt kommunikationstechnisch ans Bierzelt heran, wie selig da alle in ihrer Eintracht versammelt sind im Kabarett und schimpfen auf alle, die nicht da sind. Auf Politiker, auf Kardinäle und alle im Saal hier, auf der Brettlbühne im Kabarett sind sich einig, wir sind die Guten.
Sie machen das aber nicht so, Sie machen das ganz anders.
Naja, teilweise schon, sonst würden die Leute nicht kommen. Aber teilweise versuche ich das halt zu hinterfragen. Ja. Und das war für mich immer, ich kann mich noch erinnern, ganz am Anfang, als ich das schon in der Schule gemacht habe, war für mich diese ganz ungeteilte Zustimmung, die man natürlich bekommt, wenn man als Schüler Kabarett über Lehrer macht. Ja. Das war für mich immer von Anfang an etwas, was man auch hinterfragen muss. Ja, und wenn ich gefragt werde, was der Unterschied zwischen gutem und schlechtem Kabarett ist, dann sage ich immer, es wird ja in dieser Mediendemokratie jede Woche oder alle zwei Wochen irgendeine Sau durchs Dorf getrieben. Da ist dann eine Riesendiskussion, die dauert einen Monat vielleicht bei den ganz großen Themen. Dann wird sie völlig folgenlos wieder abgehakt und die nächste Sau wird durchs Dorf getrieben. Mhm. Und da ist der große Unterschied, dass der gute Kabarettist, ich nenne gleich mal meinen Lieblingskabarettisten Georg Schramm,
ja, meiner auch.
Ja, dass der
nach
zum Beispiel.
Ihnen natürlich.
Sie müssen jetzt nicht höflich sein. dass der sich überlegt, warum wird genau diese Sau jetzt durchs Dorf getrieben? Und viele, viele schlechte Kabarettisten und Kabarettistinnen reiten auf der Sau. Das ist der Unterschied.
Dabei schreibt Josef Ader nicht ab, höchstens von sich selbst. Und so heißen denn auch die Programme. Ader spielt Hader, Hader privat und Hader muss weg. Warum muss der weg und wo muss er hin?
Ich möchte gleich mal am Anfang Ihrer Frage widersprechen. Also ich habe schon öfter was gestohlen.
Von wem?
Ach, zum Beispiel von einem berühmten amerikanischen Millionär. Am Ende seines Lebens ist er zum Schluss gekommen, wenn er der Welt irgendwie einen Rat geben soll, dann gibt er den Rat, beim Duschen in der Badewanne den Duschvorhang immer innen zu haben und nicht außen. Habe ich sofort gestohlen und verwende ich für den Schluss eines Programmes, wo ich lang überlege, was ich den Leuten wirklich am Schluss noch sagen kann.
Die Hausfrauen werden es
wirklich
gestehen.
Verlässlichen, auch jeder, der duscht. Aber es gilt nicht für jeden. Es gibt Leute, denen ist lieber, das Wasser läuft aus, als sie haben diesen kalten, Duschvorhang auf der Schulter. Jetzt habe ich mich an der Frage vorbeigemogelt.
Ja, dann, der Hader muss weg. Wie kommt der denn da raus aus der Dusche?
Das ist ein Programm. Das ist ein Programm. Ich spiele es jetzt nicht mehr so oft. Ich spiele jetzt zum Beispiel sehr viel auch so ein Mischprogramm, wo ich wieder mit dem Publikum spreche, weil mir das so gefehlt hat. Ich glaube, das Interessante an Hader muss weg war einfach, dass der Kabarettist eine Rolle ist unter mehreren, ein Theaterstück. Da gibt's Filmmusik an diesem Abend, die eingespielt wird. Da gibt's Nahaufnahmen, wo man den Großaufnahmen auf der Bühne sieht. Also es ist halb Film, es ist halb Theaterstück, es ist halb Kabarett. Es war so für mich irgendwie wichtig, mal ganz eine neue Form wieder auszuprobieren.
Ja, und vor allen Dingen, man weiß gar nicht genau, als Zuschauer, zumindest mir ging es so, spielt er das jetzt oder ist es wirklich so ein kleiner Clinch zwischen ihm und seinem Techniker, der ja immer mit Ihnen auf Tour ist. Und das hören wir uns jetzt mal an.
Na, Gerhard, du hast recht, ja. Ich möchte auch meine Ruhe haben. Jeder möchte seine Ruhe haben, ja. Ich bin extra aufs Land gezogen, damit ich mehr Ruhe habe.
Ja, ist super, oder?
Super, geh bitte am Land, super. Das ist einfach eine andere Welt, verstehst du? Das sind andere Menschen am Land, nicht so Stadtbewohner, so Landbewohner, die sind ehrlich, geradlinig, offen. Ja. Na, offen nicht, aber sie wollen nichts anderes sein, als was sie sind. Weißt du, sie sind so dickschädel, das gefällt mir. Das ist wunderschön. So zuschauen, weißt du, diese geradlinigen, faschistoiden, stumpfsinnigen Bauerntrotteln. Das hat was.
Verstehst du? Mich jetzt provozieren oder was?
Ja, da weiß man jetzt nicht, ist das echt, ist das gespielt? Und was haben Sie gegen die Leute aus der Stadt? Sie kommen ja selbst auch vom Land, sind auf dem Bauernhof aufgewachsen.
Also das ist ja generell so, dass die Hauptfigur, die dann vorkommt in dem Programm, ist jemand, der genauso ist. Ein Stadtbewohner, oberer Mittelstand, eigentlich typischer Kabarettzuschauer. Und das ist mir ganz wichtig, dass man bei mir doch irgendwie gezwungen ist, manchmal über sich selber zu lachen. Also, dass nicht allzu viele Kleinbürger und Spießbürger und Rechtsradikale auf der Bühne vorkommen, wo man so ungefährdet lachen kann
über die anderen,
sondern dass eigentlich bei mir viele Gedanken oder viele, viele Thematiken, aber auch viele Figuren, die ich spiele, Leute sind, die eben im Publikum sitzen könnten. Und die Gedanken, die ich denke, manchmal Gedanken sind, die sich der da drunten auch denkt. Und in dem Moment hinterfrage ich diesen Gedanken schon wieder. Das halte ich für halt spannend. Ich denke mir, das Schwierigste, wenn man diesen Beruf länger macht, ist, wie kann man den Beruf des Kabarettisten für sich selber spannend halten.
Das heißt, Ihre Rollen und Ihre Nummern sind mit Ihnen gewachsen und umgekehrt.
Genau. Es ist nicht so, dass es nicht auch so bei mir wie bei vielen wahrscheinlich ein großes Thema gibt, an dem man sich abarbeitet. Das hat wahrscheinlich jeder Künstler. Ich kann es bei mir gar nicht so sagen. Es ist meistens, wenn man es ganz groß fassen würde, ist es der Mensch und die Abgründe, zu denen er fähig ist und auch manchmal die Verzweiflung darüber oder auch ein paar schöne Momente, zu denen der Mensch auch fähig ist. Es geht immer um Kontraste, es geht immer um Grenzerfahrungen. Es geht ein bisschen um Menschenforschung. So, das ist ja nichts Neues, das ist eine Tradition, die geht von Helmut Qualtinger über Gerhard Polt und da fühle ich mich ganz gut in dieser Reihe aufgehoben. Das ist so das große Thema. Aber ansonsten, wie man herangeht und welche Abschnitte der Gesellschaft man zeigt und wie man mit dem Publikum umgeht, das hat sich einfach geändert.
Ja, und Abgründe heißt das, sind das auch die Abgründe in Ihnen selbst möglicherweise, die Sie da nach außen kehren?
Naja, wenn man ein Programm selber schreibt und selber spielt, dann hat es auch viel mit einem selbst zu tun, aber auch mit der Welt, wie man sie erlebt. Also auch wenn ich ein Soloprogramm mache, wo die Hauptfigur Josef Hader auf der Bühne ist, ist es letztendlich eine Kunstfigur und ich schreibe ein Theaterstück.
Ist manchmal das, ganz still im Publikum
ich
gewesen.
Ich schreibe auf...
Da bleibt einem das Lachen im Hals stecken.
Ja, aber nur, weil sie vorher gelacht haben, sonst würde ihnen das gar nicht auffallen. Also ich sitze selber, wenn ich zum ersten Mal einen Text schreibe, dann lache ich ja selber. Mhm. Da bin ich ja mein Publikum und lache. Und dann gibt es halt die Momente, wo überhaupt nichts zum Lachen ist. Und das liebe ich einfach sehr stark, diese Kontraste.
Ja.
Wenn man eine gleich gute Pointe nach der anderen setzt, egal auf welchem Niveau, es wird immer langweilig. Und ich glaube also sehr stark an Täler und Hügel im Dramaturgischen, dass man was zu einem Höhepunkt bringt, dass man plötzlich was runterholt, dass die Abende eine Achterbahnfahrt sein sollen, wo man dann als Publikum am Schluss aussteigt, wieder richtig den Boden unter den Füßen spürt Und ich denke, es war sehr interessant und spannend, aber jetzt bin ich auch ganz wieder froh, dass ich zurückgekehrt bin auf festen Boden.
Und so entlarvt Josef Haider sich selbst und sein Publikum und das meist vor ausverkauften Häusern.
Ja, aber eigentlich dieses Entlarven, ich glaube ja gar nicht an das. Ich glaube, dass jede Larve, die man runterreißt, sofort wieder nachwächst.
Ja,
bis
ich auch.
Hin zur toten Maske, ja. Sagt Thomas Bernhard. Das ist die letzte Larve, ja. Die man dann noch hat. Und davor ist es chancenlos. Wir haben ständig Larven auf. Die Masken sind immer da.
Jetzt möchte ich allerdings mal Ihren Musikgeschmack entlarven. Sie haben sich auch 3 Stücke ausgesucht, wie alle unsere Doppelkopfgäste. Und zwar das erste Stück ist von Björk, Venus as a Boy. Warum diese Musik?
Weil ich dramatische Stimmen gerne mag. Das geht von Mozart-Opern über bestimmte Jazz-Sachen, wo ich aber sage, ich bin fast immer in der Klassik verhaftet und sehr wenig im Pop, im Jazz und im Rockbereich, auch ein bisschen. Ich mag auch gerne Bands, die würde ich mir hier gar nicht spielen trauen.
Bei uns dürfen sie alles spielen.
Aber es geht mir wahrscheinlich um die Künstlerpersönlichkeit und dass man etwas macht, nicht wie es alle machen.
Bitteschön, Björk.
If travel is searching and home what's been found, I'm not stopping.
Venus as a Boy mit Björk. Eben als die Musik lief, Herr Haider, haben Sie gesagt, naja, ich habe auch noch einen ganz anderen Musikgeschmack.
Ja, weil Sie gesagt haben, ich kann jede Band spielen, nächstes Mal komme ich mit Rammstein.
Aha, Rammstein, das sind ja ganz böse Jungs, oder? Musikalisch gesehen.
Ja, das hat einen hohen Ironiefaktor bei denen. Wenn man sich also näher beschäftigt ein bisschen damit, dann merkt man, dass das doch sehr theatralisch und nicht so ernst gemeint ist.
Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei Ihnen, wenn man Ihre Programme sieht.
Wenn man die von Weitem hört, also hat man alle möglichen Meinungen. Oder man hört irgendeinen kurzen Ausschnitt und so, das kann zu groben Irrtümern führen.
Das ist sehr zynisch, sarkastisch, satirisch, so wie Sie das auf der Bühne bringen, Herr Haider. Wie waren Sie eigentlich als Junge?
Da war ich mal zunächst ein Großelternkind. Weil am Bauernhof das so war, dass die Eltern natürlich mehr gearbeitet haben und die Großeltern mehr für die Kindererziehung da waren. Also ein richtiges Erwachsenenkind, dementsprechend in der Grundschule immer auf Seiten der Lehrerin, immer verdroschen worden von den Gleichaltrigen. Die Gleichaltrigen waren richtig für mich Quelle der Angst bis zum 12. bis 14. Lebensjahr. Irgendwann habe ich das dann geschafft, dass das anders geworden ist. Und ansonsten war ich ein sehr stilles Kind. Ich habe viel gelesen, viel mir vorgespielt, habe mich kostümiert, also lauter Berufsvorbereitungen und war mittelmäßiger Schüler.
Sie waren ja dann auch in einem Internat, in einem katholischen Internat. Und in einem Internat lebt man ja sehr eng auch mit Lehrern zusammen. Wie fanden Sie das denn?
Na, das Schlimme war, dass ich mit den Gleichaltrigen zusammenleben musste. Die ganze Zeit.
Ach, die Lehrer waren es gar nicht mehr.
Mit den Lehrern lebt man eh nicht so eng zusammen. Ich muss dazu sagen, weil man bei katholischem Internat immer gleich diese Sachen im Hinterkopf hat, natürlich. Es war ein sehr liberales Internat. Es war überhaupt die beste Zeit, um katholisch erzogen zu werden, nämlich die 70er Jahre, wo die Kirche sich so ein bisschen geöffnet hat. Inzwischen sind ja schon wieder die Gardinen herunter und die Fenster zu. Und der nächste Papst wird wahrscheinlich nur mehr das Licht abdrehen müssen und absperren. Aber damals war das ja sehr offen und ich behaupte ja, dass wenn man sich diese Missbrauchsfälle anschaut, dass die zu einem hohen Prozentsatz immer in den ganz konservativen Systemen entstehen. Dort, wo quasi ganz, ganz strenge Hierarchien sind, dort ist es viel leichter, Abhängigkeiten aufzubauen, ist die Hemmschwelle für solche Leute viel geringer, weil sie sich darauf verlassen können in so einer strengen Hierarchie, dass da dicht gehalten wird und so. Und ich habe da eine sehr demokratische, soziale Atmosphäre erlebt. Die ersten Linken, die ich kennengelernt habe, waren sozusagen Pfarrer. Und das ist bis heute dort so geblieben, in diesem Kloster in Melk, weil die Klöster Gott sei Dank nicht so direkt vom Papst an die Kandare genommen werden können. Die sind da ein bisschen Inseln oft.
Ja, da sind Sie dann katholisch erzogen worden. Wie ist es heute? Sind Sie gläubig?
Gläubig war ich ohnehin schon nicht mehr so ab dem 14. Lebensjahr. Da war ich einfach zu skeptisch dafür. Aber ich habe das Ganze für eine sehr sinnvolle Institution gehalten. Und das war auch damals wirklich so, dass beide Kirchen, in Österreich ist die katholische Kirche natürlich die bedeutendere, jetzt von den, ich bin fast versucht zu sagen, Zuschauerzahlen her. Damals war das so, das war eine starke Institution in der gesellschaftlichen Mitte. Ja, heute muss man sagen, dass die ganzen letzten 20, 25 Jahre sich die katholische Kirche quasi gedrängt hat an den gesellschaftlichen Rand und viel weniger Zuschauer inzwischen hat und sozusagen auf dem Weg unterwegs ist zur Sekte. Und das Ganze lustigerweise ausgelöst durch diesen polnischen Papst, der sich in den Kopf gesetzt hat, die ganze Entwicklung wieder umzudrehen.
Haben Sie Ihre Konsequenzen daraus gezogen?
Nein, noch nicht. Nein. Ich sage, ich warte noch einen Papst ab.
Was hindert Sie noch?
Also meine Mutter ist inzwischen so weit, dass sie sagt, sie würde es akzeptieren. Eventuell hindern mich ein paar gute Freunde, die noch innerhalb der Kirche stecken und irgendwie ganz so auf verlorenen Posten kämpfen und quasi begonnen haben in einer Kirche, die offen und menschenfreundlich war, ihrer Meinung nach. Und jetzt sehen sie, dass quasi alles wieder Richtung Mittelalter geht. Und die sind sehr unglücklich und die möchte ich vielleicht nicht allein lassen. Aber auf Dauer kann man nicht einem Verein angehören, wo dauernd Dinge gesagt werden, mit denen man nicht übereinstimmt. Das geht halt auch nicht.
Das sagt Josef Fader. Was hat mehr Einfluss auf Ihre Kunst? Das Elternhaus, das Internat? Oder diese katholische Sozialisation, ein Humus, auf dem Kabarett möglicherweise ganz gut gedeiht?
Puh, das kann man nicht so sagen. Also man kann das nicht so auseinander dividieren. Warum es ausgerechnet in einen künstlerischen Bereich gegangen ist, da ist dieses katholische Internat und auch die Schule schon sehr mit Schuld, weil Kultur generell, also Musikinstrument spielen, Chor singen, in einer Band spielen, Theater spielen, am Schluss dann Kabarett machen, Schulkabarett. Das waren alles keine geduldeten Dinge, sondern sehr geförderte Aktivitäten. Also die Klassenbesten kriegten damals ein Buch als Geschenk. Und ich war natürlich nie Klassenbester. Aber wir haben da bei der Schulschlussfeier dann so Kabarett gemacht. Und dann hat der Direktor gesagt, ich soll noch mitkommen in sein Büro und hat mir dann ein Buch gegeben und hat gefunden, ich habe auch eines verdient.
Kann ich mir also gut vorstellen.
Diese Schule war schon eine und ist noch immer eine sehr besondere Schule. Es ist auch eine Schule, wo ich sofort meine Kinder wieder hinschicken würde.
Ja, trotzdem sollte der Bub ja eigentlich mal was Anständiges lernen. Sie wollten Lehrer werden für Deutsch und Geschichte und haben dieses Studium dann
abgebrochen.
Mit 23 Jahren, da waren Sie im 6. Semester, und haben danach ausschließlich nur noch Kabarett gemacht und waren schon so jung, so erfolgreich. Ist Ihnen das nicht zu Kopf gestiegen?
Es war, glaube ich, deswegen sehr einfach, weil es nie irgendwie einen großen Sprung gab nach oben. Ich denke mir, dass oft, wenn junge Menschen so von 0 auf 100 einen Erfolg haben, dass das schwer zu verkraften ist. Und bei mir ging es immer so ein bisschen bergan. Es war nie irgendein großer Sprung. Dadurch war das, glaube ich, für mich einfacher.
Und irgendwann haben Sie angefangen, Theaterstücke zu schreiben. Husten heißt eins, Indien, ganz bekannt. Das wurde dann später auch ein Film, zu dem Sie das Drehbuch geschrieben haben. Hauptrolle Alfred Dorfer und Josef Fader, heutiger Doppelkopfgast. Da geht es um zwei Gasthaustester, die sich erst überhaupt nicht leiden können, dann Freunde werden. Der eine stirbt schließlich und der andere, nämlich sie, vermutet in einer Banane, die er isst, seine Reinkarnation. Also sehr grotesk. Und das Ganze spielt in der österreichischen Provinz. Waren Sie eigentlich mal in Indien?
Na, war ich noch nicht. Vielleicht komme ich ja noch hin.
Wie kommt man auf so einen Stoff, auf solche Ideen?
Das war eine wirklich großartige Zusammenarbeit mit meinem Kollegen, mit dem Alfred Dorfer, wo wir uns eigentlich jede Woche einen Nachmittag getroffen haben in einem Kaffeehaus und haben geschrieben. Und am Schluss haben wir dann das Stück miteinander noch quasi endgefertigt und es war nicht so erfolgreich. Es war ja so ein halber Erfolg. Und dann kam ein junger Regisseur, der Paul Harata, und hat gesagt, er möchte einen Film machen. Und Der Film ist dann so geworden, das war halt ein großer Publikumserfolg und plötzlich waren wir beide, Alfred Dorfer und ich, waren wir beide Filmschauspieler in Österreich und Drehbuchautoren, ohne dass wir das je gelernt haben und haben ein bisschen dann plötzlich so als Nebentätigkeit entdeckt, dass man da in diesem österreichischen, in dieser kleinen österreichischen Filmszene so kleine Filme machen kann, kleine Filme über Menschen. Das haben wir damals entdeckt, das haben wir diesem Glücksfall Indien zu verdanken.
30 Filme sind es bis heute, in denen Sie mitgewirkt haben. 5-mal als Schauspieler und Drehbuchautor. Unter anderem Komm süßer Tod und Der Knochenmann zum Beispiel. Und vor kurzem lief in Deutschland die zweiteilige Reihe Der Aufschneider. Da geht es um einen schrulligen, zynischen Pathologen. Drehbuch und Hauptrolle Josef Hader.
Und warum? Warum wollen Sie ausgerechnet Pathologe werden? War kein Ausbildungsplatz frei woanders?
Nein, es ist...
Naja, irgendwas müssen Sie mir jetzt schon sagen.
Ich kann mit Patienten so schlecht umgehen.
Verstehe. Mir geht's genauso. Mir graust richtig.
Bitte?
Mir graust vor kranke Menschen. Wenn sie tot sind, immer so, aber wenn sie am Leben sind und jammern...
Ja, genau. Auch dieses ewige Selbstmitleid, oder?
Nein.
Stellen Sie mich an.
Und zum Schluss tunkt der Pathologe, der Aufschneider, noch seinen Finger in den Urin des Toten und leckt den Finger ab und sagt dann, der hat keinen Diabetes. Ja, als Zuschauer ist einem da nicht unbedingt einerlei.
Haben Sie gleich wieder erwischt beim Diebstahl.
Ja, wo haben Sie das gestohlen?
Das habe ich gestohlen aus einem schlechten amerikanischen Krankenhausfilm der 80er. Aber es gibt da einen Pathologen und da ist mir die Idee gekommen zu der ganzen Pathologensache. Ja. Harry Dean Stanton, der wunderbare Schauspieler aus Paris, Texas, der spielt da einen Pathologen, der fast schon selbst daherkommt, als wäre er tot. Und der macht diesen berühmten Pathologenwitz, den aber auch hier alle eigentlich erkennen, dass der Pathologe quasi den Finger eintaucht in Urin und den abschlägt zu den Studenten und sagt, also zuckerkrank oder nicht. Und er lässt den Becher herumgehen. Und die Studenten können das entweder nicht machen oder sie machen es und kotzen sich an dabei. Und dann sagt er, also was braucht ein Pathologe? Ein Pathologe braucht ein gutes Auge, wenn sie das hätten Sie bemerkt, dass ich den einen Finger reingesteckt habe und den anderen abgeschleckt. Pathologenschmäh sozusagen.
Wie haben Sie sich auf diese Rolle vorbereitet?
Ich habe fürs Drehbuch schon viele Interviews gemacht mit Pathologen und bin drauf gekommen, dass das immer die nettesten und witzigsten Leute im Krankenhaus sind. Wirklich jeder Primararzt, den ich in der Pathologie getroffen habe, war das Gegenteil jedes Primararztes, wie man ihn normalerweise kennt. Freundlich, überhaupt nicht arrogant, witzig. Also die nettesten Menschen im Krankenhaus sitzen im Keller. Man darf das nur nicht verwechseln mit Gerichtsmedizin. Das sind diese Leute im Krankenhaus, die 70% ihrer Arbeit für den lebendigen Patienten machen, weil sie alle Gewebsschnitte bekommen und nur mit ihren Augen unter dem Mikroskop beurteilen müssen, Krebs, nicht Krebs. Teilweise sind sie bei Operationen dabei und sagen, weiterschneiden, jetzt aufhören zu schneiden. Die machen ganz schnelle, während der Operation, ganz schnelle Gefrierschnitte. Also das sind Leute, die mit den Augen gut was beurteilen können. Die malen privat oft.
Der hier ist ein bisschen schrullig, denn Sie spielen den Dr. Fuhrmann und der Kollege, der bei ihm arbeiten will, sagt, ich will Pathologe werden, weil ich mit Menschen nicht so gut kann.
Ein Pathologe hat mir wirklich gesagt, ihn ekelt vor kranken Menschen und die gehen dann in den Keller und arbeiten mit Präparaten oder zur Qualitätssicherung kriegen sie auch alle unklaren Fälle runter und müssen die sozusagen untersuchen mit Hilfe des Skalpells und aufschneiden, bis sie gefunden haben.
Und was haben diese Charakterzüge des Pathologen, mal jetzt abgesehen von dem Beruf, den er macht, was haben diese Kerncharakterzüge mit Josef Hader zu tun? Gibt es da Ähnlichkeiten, Verbindungen?
Nein, eigentlich nicht. Und zwar aus dem Grund, weil ich ja eher so wie ein Chirurg bin, nicht? Also ich will ja Anerkennung, ich will geliebt werden. Die Chirurgen kriegen immer die Geschenkkörbe, ne? Und das sind immer die Retter. Und insofern bin ich, glaube ich, von meiner Berufsausrichtung eher Chirurg als Pathologe. Außer ich schreibe gerade. Wenn ich schreibe, und das sind oft die schönsten Zeiten, dann bin ich Pathologe. Dann kann ich im Keller sitzen sozusagen und was austüfteln. Insofern habe ich mir einen Beruf gesucht, wo ich beides sein kann.
Und diese Chirurgen oder auch Pathologen oder auch Gerichtsmediziner, das sind alles Männer, die schon häufiger mit dem Tod zu tun haben. Sie
Wir wollen davon ausgehen, dass auch Frauen darunter sind.
Auch Frauen, ja, die soll es auch geben. Nicht so viele, aber es gibt sie zumindest im Fernsehen.
Ich kenne viele Pathologinnen, also auch bei den Interviews auch. Mhm. Sogar eine Freundin meiner Freundin aus Studienzeiten ist jetzt Pathologin. Es gibt viele Frauen, die da arbeiten.
Nur den Tod an sich, den thematisieren Sie, Herr Harder, in Ihren Programmen auch. Das ist schon so manchmal so ein bisschen dunkel. Figuren, die ihr Leben verwirkt haben, so verkrachte Existenzen bis hin zum Tod. Und der Wiener im Allgemeinen hat ja auch eine ganz eigene Beziehung zum Tod. Wie ist es bei Josef Harder im Besonderen?
Also nicht so besonders eigentlich. Ich denke, dass dieser schwarze Humor, egal ob er in Wien entsteht oder in England oder in Norddeutschland, wo ich, wenn ich da bin, merke ich auch immer, dass die Leute einen sehr schwarzen Humor haben, dass das immer aus dem heraus kommt, dass der Witz einfach viel mehr kann, wenn er über dunkle Themen, über unangenehme Themen ist, dann hat der Witz so was Tröstliches. Und das ist der Grund, glaube ich, warum manche Menschen gerne Witze machen über die letzten Dinge, über wirklich unangenehme Dinge, weil der Witz dann so viel kann und einem so viel helfen kann.
Denken Sie selbst über Ihren Tod nach hin und wieder?
Naja, da gibt es nicht viel nachzudenken. Also ich habe keine besonderen Erwartungen oder Hoffnungen verknüpft.
Für das danach?
Ja, also ich gehe mal davon aus, dass es so ist wie vor der Geburt. Lass mich aber gerne überraschen, wenn es was anderes wäre. Also ich bin jemand, der denkt, das können wir nicht erkennen, da müssen wir uns überraschen lassen.
Haben Sie Angst, wenn Sie an Ihren Tod denken?
Nein, ich habe Angst, ganz unmittelbare Zeit davor, aber nicht an den Tod selber.
Jetzt geht es leidenschaftlich weiter. Mozart, ne? Die Hochzeit des Figaro.
Vielleicht die Arie des Cherubino.
Die Arie des Cherubino, bitteschön. Die Arie des Cherubino sang Magdalena Kotschina und begleitet wurde sie vom Orchestra of the Age of Enlightenment unter Sir Simon Rattle.
Der Dirigent mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Was heißt das?
Dass man bei ihm viel mehr Noten hört als bei allen anderen. Aber nicht, weil die Musiker falsch spielen, sondern er ist sehr interessant einfach, weil er... Ich mag gerne den alten Orchesterklang, wie das der Karajan gemacht hat und jetzt der Thielemann macht, dass das alles... ein Klang ist, aber ich mag auch sehr gern diese andere momentan sehr moderne oder eigentlich die Inrichtung momentan, dass das alles sehr durchlässig ist und man hört fast jedes einzelne Instrument. Das kann sehr spannend sein auch. Und Rattle hat in Wien Beethoven aufgenommen mit den Wiener Philharmonikern und ich habe mir gedacht, das gibt's ja nicht. Da sitzen also die Wiener Philharmoniker und der Rattle dirigiert sie und sie spielen, als wären sie ein Originalklangorchester. Das ist halt ein Orchester, mit dem kann man alles machen, offenbar. Und die lassen auch alles mit sich machen vom Dirigenten und der hat die richtig zu einem anderen Orchester kurz gemacht.
Es kommt also doch auf den Dirigenten an.
Ja, sehr, sehr.
Josef Harder, diese Arie des Cherubino. Ja, ein bisschen Leidenschaft steckt ja doch dahinter.
Naja, an sich kann ich ja mit Opern nichts anfangen. Und die große Ausnahme sind die drei Mozart-Opern. Mhm. Da habe ich 5 Aufnahmen pro Oper und schaue sie mir ständig an, wenn ich weiß, die laufen wo und ich habe Zeit. Und weil ich die so liebe, tue ich mir wahrscheinlich mit den anderen so schwer, weil mir kommt immer alles andere viel flacher vor, viel banaler, viel weniger vielschichtiger. Ich hoffe, ich werde noch bekehrt, aber... die Mozart-Opern, das hat Oskar Werner mal gesagt, für ihn ist ja, wenn er so nachdenkt, der einzig wirkliche Grund, warum er noch an Gott glaubt, ist Mozart. Und da sage ich manchmal, ja, stimmt, wenn man diese Musik hört, da könnte man kurz an Gott glauben. Danach allerdings, wenn sie wieder weg ist, dann kommt die Skepsis wieder.
Ja, es geht um die Liebe, es geht um Leidenschaft.
Ja, sie wirken sehr heutig, finde ich, weil diese Rokoko-Zeit... Das sind lauter Menschen, die unglaublich vielschichtig sind, die nicht nur diese starken Emotionen haben, sondern man hat auch das Gefühl, sie konsumieren ihre eigenen Emotionen ganz schnell und dann kommt schon wieder die nächste Emotion, die sie wieder kombinieren. Don Giovanni, Così fan tutte, das sind alles Getriebene und Vielschichtige und sie lügen und wissen noch gar nicht, dass sie lügen und glauben, sie sagen die Wahrheit und alle diese 3 bis 5 Ebenen kann Mozart in seiner Musik schildern.
Würde man Ihre Programme vertonen, Herr Harder, wäre das auch so ein bisschen wie bei diesen Mozart-Opern, so wie Sie das gerade beschrieben haben, so verschiedene Ebenen, Sie spielen 7 Rollen gleichzeitig nach dem Motto, wer bin ich und wenn ja, wie viele, das greift dann alles ineinander über, diese verpfuschten Leben, die lösen sich dann auf, dann manchmal hat man das Gefühl als Zuschauer, naja, jetzt erzählt er von sich, jetzt wird's wirklich privat. Das verschwimmt dann manchmal, so dass man gar nicht mehr weiß, ist er das jetzt oder ist es noch die Rolle? Und wo fängt die Rolle an und wo hört Harder auf und umgekehrt?
Ja, der Eindruck ist beabsichtigt. Nein, das ist halt grundsätzlich, denke ich mal, dass man gewisse Fragen offen halten soll, damit das spannend bleibt. Wenn man zu viel alles klar macht fürs Publikum, dass dann die Leute immer weiter nach hinten sinken in ihren Sitzen und sich denken, ich weiß Bescheid, ich weiß, wo es lang geht und kaum haben sie das gedacht, sind sie auch schon eingeschlafen. Und wenn man ein bisschen Dinge offen lässt und der Zuschauer muss sich selber fragen, was das jetzt soll. Ja, natürlich darf man diesen Zustand nicht zu lange aufrechterhalten, sonst laufen die Leute raus. Aber so Momente der Irritation, Momente, wo was nicht ganz klar ist, ich glaube, das ist wie ein Gewürz für jede Art von Kunst.
Ist das schon mal passiert in Ihren Vorstellungen, dass Leute rausgelaufen sind?
Ja, sicher.
Und wie ist das für Sie?
Schrecklich. Also gerade am Anfang, als ich jung war, habe ich in allen diesen ganz traditionellen Theatern gespielt, im Renitenztheater Stuttgart, in der Münchner Lach und Schieß, hier im kleinen Unterhaus oben, da waren nicht so viele Zuschauer, dann kamen vom unteren Raum im Unterhaus kamen dann Zuschauer rauf, die hatten keine Karten unten bekommen und die haben gedacht, jetzt passiert ganz normales Kabarett und dann sind sie teilweise wieder gegangen und so, das war alles nicht so leicht. Mittlerweile ist das nicht mehr so, weil die Leute inzwischen doch sehr absichtlich zu mir kommen. Dadurch habe ich diese Situation nicht mehr. Aber manchmal muss man hinnehmen, dass ein paar Leute gehen. Und man sieht das ja. Es gehen ja oft gerne Leute, die in der ersten Reihe sind. Schrecklich, ja. Wenn die aufstehen oder wenn sie nach der Pause nicht mehr da sind und man weiß, ah, jetzt habe ich die 2 netten Senioren da vorne verloren.
Vielleicht haben sie sich nur woanders hingesetzt.
Ja, ich weiß nicht. Ich nehme eher immer das Schlechteste an. Oder man sieht, hinten geht die Tür auf und es geht wer raus. Kann der auch der Veranstalter sein. Oder es kann jemand aufs Klo müssen. Aber ich habe immer Angst, dass wer gegangen ist. Und das macht mich ganz, ganz fertig.
Ja. Trotzdem geben Sie immer alles und die Bandbreite in Ihren Rollen,
nicht
die
trotzdem,
ist,
sondern deswegen
ist,
gebe ich immer
oder
alles.
Deswegen, ja. Die Bandbreite ist so vielschichtig wie innerhalb der Programme. Dann spielen Sie dann mal wieder einen Vergewaltiger, zum Beispiel in dem Film Das halbe Leben, wofür Sie den Grimme-Preis gekriegt haben. Ein Mann, der eine Frau vergewaltigt hat, eine junge Frau, und umgebracht hat, nach 20 Jahren sich mit dem Vater dieser Frau trifft. Dann Pathologe, dann wieder Kabarett. Wie schaffen Sie diesen Spagat?
Die Rolle, die Sie angesprochen haben, das war eine interessante Sache, weil da wirklich keine Art von Ironie ging. Ne?
Eben.
Das war eine Rolle ohne jede. Es gibt tragisch-komische Rollen, da kann es auch traurig sein, aber man hat immer so ein bisschen Möglichkeiten zur Ironie. Und da ging das nicht.
Warum haben Sie diese Rolle angenommen?
Ja, eben, weil ich sowas noch nie gemacht hatte. Müde wird man ja nicht davon, dass man immer wieder neue Dinge macht, die einen herausfordern. Was einen wirklich müde machen würde, wäre, wenn man ewig dasselbe macht. Zumindest mir geht so. Und ich denke mir, diese verschiedenen Tätigkeiten, die sind eigentlich das, was einem die Kraft gibt. Was einem wirklich Kraft nimmt, ist, wenn man das ganze Jahr immer genau dieselbe Arbeit hat. Da braucht man Urlaub.
Moment mal, Herr Harder, aber das machen Sie doch. Jetzt Harder spielt Harder, das war so ein Best-of-Programm. Harder muss weg, das spielen Sie schon seit mehr als 10 Jahren.
Ja, aber nie hintereinander. Ich mache immer im Jahr eine Zeit, wo ich Tournee spiele, dann gibt es eine Zeit, wo ich schreibe, dann gibt es eine Zeit, wo vielleicht ein Film ist und vielleicht auch Urlaub. Und das bedeutet, dass ich 3 verschiedene Arbeiten machen kann. Manchmal sogar 4, wenn ich Theater mache. Und diese Abwechslung, die lässt einem viel leichter Spaß haben an allem. Sie haben völlig recht, von September bis jetzt war eine Zeit, da habe ich viel Tournee gespielt. Das bedeutet, dass ich oft 4 Abende hintereinander dasselbe mache. Nicht genau dasselbe, weil ich habe ja jeden Abend einen neuen Partner. Ich habe jeden Abend ein ganz neues Publikum, die haben das noch nie gehört. Also im Idealfall sitzen ein paar drinnen, die es nochmal hören wollen. Und denen erzähle ich das wieder. Und das färbt natürlich ab. Man kann es dann nicht einfach so machen wie am Vortag. Man ist irgendwie inspiriert davon, dass es die Leute zum ersten Mal hören. Also wenn ich überhaupt nicht motiviert bin, dann brauche ich nur den Vorhang aufmachen und ein bisschen in den Zuschauerraum schauen. Und da sehe ich erwartungsfrohe Menschen, die haben alle zu Hause das Wohnzimmer verlassen, sind sozusagen aufgestanden von der Couch, wo schon der Fernseher lief, haben sich Mäntel angezogen, ins Auto gestiegen oder in die Straßenbahn, sind hergefahren, haben eingeparkt, haben Eintritt bezahlt und jetzt sitzen sie erwartungsfroh da, wegen mir. Und da kann man dann nicht anders als versuchen, den heutigen Abend zu einem besonderen werden zu lassen.
Haben Sie dann Lampenfieber?
Nein, das nicht, aber ich habe eine Spannung, wie es wird. Also so eine kleine Anspannung, eine produktive.
Die muss also sein.
Ja, Lampenfieber habe ich bei Fernsehen. Fernsehen ist furchtbar für mich.
Sind Sie glücklich, Herr Harder?
Ja, teilweise, ja. Also eigentlich im Großen und Ganzen schon, ja. Ja.
Ich möchte Sie jetzt mit ein paar Stichworten konfrontieren.
Ich habe das bemerkt, Sie machen so jetzt die ganz schnellen Fragen. Ja, da muss man genau. Ganz schnelle Sätze sagen.
Ganz schnelle Sätze. Sind Sie einverstanden?
Eigentlich nicht, aber es bleibt mir ja nichts anderes übrig.
68er.
Eine schwierige Generation. Eigentlich fast die verlogenste, die es gegeben hat in meinem Blickfeld.
Schmäh.
Schmäh ist eine Lebensform.
Ich-AG.
Ich-AG geht nicht auf Dauer.
Hotel.
Hotel, wenn es geht, ein paar Tage dasselbe. Das wäre angenehm immer. Da sticke ich dann immer schon mein Monogramm in den Kopfpolster, wenn ich mal ein paar Tage im selben Hotel bin.
Heimat.
Heimat ist Wien.
Leben Sie in Wien heute und wollen nicht wieder zurück aufs Land, wo Sie ja mal geboren sind?
Nein, nein, nein. Ich
Warum nicht?
Nie aufs Land zurück, weil ich dem entronnen bin, weil ich mit 19 vom Land in die Stadt gekommen bin und mich sofort gefühlt habe wie ein Fisch im Wasser. Und ich liebe die Großstadt. Ja.
Vielen Dank.
Gerne.
Josef Harder, die letzte Musik ist älter als Sie selbst. Blakey and the Jazz Messengers mit Thelonious Monk.
Ja, Jazz mag ich sehr gerne, so Bebop, so diese Phase im Jazz, wo es noch Unterhaltungsmusik war. Die haben in Clubs gespielt und es hat noch geswingt, aber es war aufmüpfige Unterhaltungsmusik. Es war Musik, die wollte keine Unterhaltungsmusik sein, hat aber danach geklungen. Das hat ein bisschen vielleicht mit dem zu tun, was ich auf der Bühne mache.
Der Kabarettist, Schauspieler und Drehbuchautor Josef Harder war zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Karin Röder. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Gerne. Dankeschön.